Es ist mal wieder 16 Uhr an diesem Montagnachmittag. Ihr hört Radio Free FM. Die Ulmer Freiheit ist gerade rum und jetzt geht's direkt weiter mit der Plattform. Heute habe ich einen Gast, beziehungsweise es gibt keine weibliche Form zu Gast, oder? Nein. Sie schüttelt schon mit dem Kopf. Mir gegenüber sitzt Mira Florian. Hallo Mira.
Hallo.
Grüß dich. Du bist hier zu uns gekommen, da du in wenigen Tagen bereits in die Philippinen aufbrechen wirst.
Ja.
Du, was wirst du dort machen?
Ich werde auf den Philippinen als Menschenrechtsbeobachterin tätig sein für die Organisation IPON.
Okay, das ist also das Thema für die nächste Stunde hier bis 17 Uhr in der Plattform. Dann fangen wir mal ganz zum Anfang an. Woher bist du? Bist du hier aus Ulm?
Ich komme aus Wangen im Allgäu.
Also ein paar Kilometer weg. Das ist nicht mehr ganz bei uns im Empfangsgebiet.
Nein, leider nicht.
Aber uns kann man ja auch über Webstream empfangen. Wie kommt man an den Punkt, dass man sich dafür entscheidet, als Menschenrechtsbeobachterin unterwegs zu sein? Was hast du bisher so gemacht?
Ich habe 4 Jahre lang Politik studiert und mich auch in dieser Zeit schon mit Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik beschäftigt und wollte schon länger mal ein Projekt machen oder an einem Projekt teilnehmen. Und so bin ich dann auf IPON gekommen.
Okay. Hast du dich dann auch bereits während deines Politikstudiums in die Richtung spezialisiert oder war das jetzt einfach mal so nach dem Studium, okay?
Ich habe schon ein Praktikum beim Entwicklungshilfeministerium gemacht und bei einer anderen NGO in Bonn, bei einem kleinen, und kam so eigentlich schon, bin schon seit längerem mit dem Thema beschäftigt.
Okay, und jetzt geht's dann bald los in die Philippinen, wann genau?
Wir fliegen am 4. März.
Am 4. März, okay. Sind bisher bis dahin nur noch wenige Tage. Wer ist wir?
Wir, das sind Anna Hollendung und Friederike Meyer, die mich im Team begleiten werden.
Okay. Auch aus Wangen oder?
Nein, aus Oldenburg bzw. Wien.
Okay, also wirklich weit verbreitet. Ihr werdet dann wo genau in die Philippinen, wo werdet ihr dort ankommen?
Wir werden auf Negros arbeiten, das ist eine Insel in der Mitte der Philippinen, auf den Visayas.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, darum geht's gleich mehr in der nächsten Stunde. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik für euch. So many ways, das singt Galka hier in der Radio Free FM Plattform mit Fabiano Nitsch und bei mir heute zu Gast Mira Florian. So many ways, trifft es auch auf dich zu? Viele, viele Wege führen nach Rom oder sagst du, okay, ich fahre jetzt in die Philippinen, das ist genau mein Ding?
Ich hatte zuvor eigentlich eher den Afrika-Fokus. Philippinen kam für mich eigentlich erst durch IPON.
Okay.
Aber wenn man sich in ein Thema einarbeitet, ist man genauso fasziniert von diesem Land, denke ich, wie von jedem anderen.
Warum zuerst Afrika? Hast du da irgendwie persönliche Verbindungen hin, dass du sagst, okay, da müsste ich unbedingt mal hin?
Nein, das hat sich eigentlich auch durch mein Praktikum im Entwicklungshilfeministerium ergeben.
Okay, dann knüpfen wir doch da mal an. Was macht man im Entwicklungshilfeministerium?
Als Praktikant macht man dort, man schaut sich Projektanträge an, ist bei Vorbereitungen zu Ländertreffen dabei.
Okay. Hat dann das Entwicklungshilfeministerium auch direkt was mit der Menschenrechtsproblematik zu tun oder eher weniger?
Das Entwicklungshilfeministerium beschäftigt sich natürlich auch mit Menschenrechten. Mhm. Jetzt IPON direkt wird vom Auswärtigen Amt gefördert.
Okay, also viele, viele verschiedene zuständige Stellen. Ich glaube, die Zeit wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um das alles aufzudröseln, wer von wem wie finanziert wird. Lass uns mal ganz allgemein bleiben. Du fährst jetzt auf die Philippinen als Menschenrechtsbeobachterin. Was macht man als Menschenrechtsbeobachterin?
Unsere Arbeit dort wird sein, eine Bauernorganisation zu begleiten. Es gibt dort Menschenrechtsverletzungen und wir begleiten diese Bauern. Wir schauen uns an, wie die Situation dort aussieht. Wir dokumentieren die Menschenrechte, schreiben Berichte darüber und versuchen, das ganze Problem öffentlich zu machen, an die öffentlichen Stellen zu tragen und versuchen, dass die Menschenrechte eingehalten werden, indem wir Druck ausüben.
Was sind öffentliche Stellen? Sind das Medien? Sind das die örtlichen Behörden?
Also wir wenden uns zum einen an die örtlichen Behörden, wie zum Beispiel Polizei oder Ministerien dort vor Ort. Wir machen aber auch Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland und im Rahmen eines Unterstützerkreises versuchen wir, Leute dazu aufzurufen, unsere Sache zu unterstützen und auch publik zu machen.
Die Öffentlichkeitsarbeit machen wir genau jetzt, oder?
Genau.
du sagtest vorhin, du fährst für die Organisation IPON dort auf die Philippinen. Wofür steht IPON?
IPON ist das International Peace Observers Network.
Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Wie lange gibt es denn die Organisation schon?
Sie betreibt seit 2006 Menschenrechtsbeobachtungen auf den Philippinen.
Also wirklich?
Eine junge Organisation.
Und auch auf die Philippinen sozusagen spezialisiert?
Ja, bisher sind sie
okay.
Auf den Philippinen.
Wie viele Leute stehen dahinter? Du hast gesagt, ihr seid jetzt ein 3-Mann-Team. Sind da mehrere Teams auf den Philippinen? Oder?
Es gibt noch ein zweites Team auf Bondoc. Das ist eine Halbinsel etwa 200 Kilometer südlich von Manila. Mhm. Und das Team auf Negros. Also es sind aktuell 2 Teams immer vor Ort. Und es gibt in Deutschland noch Ehrenamtliche, hauptsächlich die für die Organisation arbeiten.
Ja, und der Hintergrund muss ja auch gemacht werden. Man kann ja nicht nur direkt vor Ort arbeiten. Wenn du jetzt auf die Philippinen fährst, kommst du da einfach hin und weißt nichts über die Philippinen oder gibt es da dementsprechend Vorbereitungen darauf?
Im Rahmen der Organisation gibt es 3 Vorbereitungsseminare, wo wir auch konkret auf die Arbeit dort vorbereitet werden, auf die Problematik, auf die Hintergründe. Man selber bereitet sich natürlich auch vor zu Hause. Man versucht etwas, die Sprache zu lernen, die Lokale.
Und? Funktioniert's?
Naja. Man bemüht sich.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich denke, das ist auf jeden Fall das Wichtigste überhaupt.
Ja, und vor Ort ist dann noch das Team, das momentan auch dort ist. Wir werden uns etwa 2 Monate überlappen und die werden die Arbeit an uns übergeben, sodass möglichst wenig Wissen auch verloren geht.
Wie lang bist du dann mit deinem Team dort insgesamt?
Meine Teamkolleginnen werden etwa 6,5 Monate bleiben und ich bleibe dann für 9,5.
9,5 Monate?
Ja.
Also wirst du hinterher den örtlichen Dialekt der Filipinos deutlich besser sprechen als vielleicht manche andere Sprache?
Ich bin mir da nicht so sicher. Englisch ist 2. Amtssprache.
Ja, stimmt.
Das macht
das ganz
einfach.
kann man auch davon ausgehen, dass dort das gesprochen wird, oder?
In der Stadt schon. Auch bei den Bauern muss man schauen, ob sie Englisch sprechen. Für den Fall haben wir sonst Übersetzer dabei.
Okay. Du sagst gerade in der Stadt. Wo ist denn euer Haupteinsatzgebiet?
Also wir haben unser Büro in Bacolod. Das ist die größte Stadt auf Negros mit etwa 500.000 Einwohnern. Dort sind wir hauptsächlich und werden dann von dort aus aufs Land fahren.
Okay. Genau. Und um was es denn da jetzt eigentlich genau geht, was die Problematik ist, würde ich sagen, spielen wir vorher nochmal einen Titel für euch. Ein wenig Musik.
Free FM.
Warum, Mira, muss man überhaupt als dort Menschenrechtsbeobachter haben? Was sind da denn da die Hintergründe? Warum gibt es da welche?
Auf den Philippinen gab es eine Landreform 1988, die vorgesehen hat, dass Land von Großgrundbesitzern auf landlose Bauern verteilt wird. Es gibt auf den Philippinen ein Hacienda-System, das heißt, es gibt zusammenhängende Ländereien, die von Pächtern bewirtschaftet werden. Die Pächter geben dafür einen Teil ihrer Ernte an den Großgrundbesitzer. Und eben diese Pächter können dann einen Antrag stellen im Zuge der Landreform und ihr eigenes Land beantragen. Sie bekommen da bis zu 3 Hektar Land, das sie zuvor aber auch schon bewirtschaftet haben müssen. Den Großgrundbesitzern passt es natürlich größtenteils nicht, dass sie ihr Land abgeben sollen und versuchen, dies auch zu verhindern. Dies kann zum Beispiel passieren, indem sie die Bauern mit Anzeigen überhäufen wegen Kokosnussdiebstahl oder sie zäunen die Ländereien, die eigentlich schon den Bauern gehören, zäunen sie ein und bedrohen sie nicht nur verbal, es gab auch schon Morde dort. Und häufig passiert es dann auch, dass die Polizei die Anzeigen entgegennimmt, diese Anzeigen nicht weiter verfolgt. Sie fallen unter den Tisch, passiert nicht wirklich viel, die Morde werden nicht aufgeklärt.
Ist das allgemein einfach ein lahmsames Polizeisystem oder ist es da wirklich Korruption am Werk?
Die Großgrundbesitzer sind häufig auch politisch mächtig. Und die Korruption ist leider auch relativ hoch auf den Philippinen.
Okay, du sagtest gerade, die Landreform wurde beschlossen im Jahre 1988.
Ja, sie wurde inzwischen zweimal verlängert. Daran sieht man vielleicht auch ein bisschen, dass sich nicht wirklich so viel tut. Sie war zunächst für 10 Jahre angelegt, wurde dann wieder für 10 Jahre verlängert und dann wieder um 5 Jahre.
Okay, also gilt im Prinzip die aktuelle Landreform noch bis 2013, wenn ich das jetzt richtig rechne?
Ja.
Genau, okay. Und warum immer so über so lange Zeiträume? Ich meine, eine Landreform besteht ja im Normalfall daraus, dass man das Land neu aufteilt, oder?
Aber dadurch, dass dieser ganze Prozess nicht wirklich vorangeht, dass die Bauern ihr Land zwar zum Teil durchaus zugesprochen bekommen, sie haben den Titel für das Land und werden aber daran gehindert, überhaupt ihr Land zu betreten. Das ist das eine Problem. Und dann liegen auch zum Teil die Anträge lang. Oder es gibt dann Gerichtsverfahren gegen die Bauern, wenn sie angezeigt werden, zum Beispiel wegen Kokosnussdiebstahl. Die Verhandlungen werden oft jahrelang vertagt. Es gibt Verhandlungen, die laufen schon seit 15 Jahren und es gibt immer noch kein abschließendes Ergebnis.
Okay. Also wenn ich das jetzt so sehe, im Prinzip, die Bauern müssen bereits vorher schon das Land bewirtschaftet haben,
ja.
Aber es wird neu aufgeteilt.
Sie können das Land, das Sie schon bewirtschaftet haben, dort einen Antrag draufstellen. Also Sie bekommen nicht irgendein Land zugewiesen, sondern das, das Sie vorher auch schon bestellt haben.
Und wem gehörte das vorher? Den Besitzern der Hacienda?
Genau.
Okay.
Es werden allerdings auch Regierungsländereien verteilt. Das ist dann weniger unproblematisch.
Ja. Und betrifft das jetzt die gesamten Philippinen oder jetzt speziell die Insel oder die Region, wo du jetzt dann auch aktiv sein wirst?
Die Landreform umfasst die ganzen Philippinen. Allerdings gibt es in den Regionen, wo wir auch tätig sind, besondere Probleme.
Okay.
Also in anderen Teilen der Philippinen läuft das Ganze etwas einfacher.
Kannst du berichten, was das für Probleme sind? In welche Richtung darf man sich das vorstellen? Besonders korrupte Politiker oder...
Ich denke, das Problem liegt eher an der Macht der Großgrundbesitzer,
okay.
Die eben auch politisch verflechtet sind. Es gibt auf Negros eine Hacienda, deren Besitzer war früher im Parlament. Sein Onkel ist der Finanzminister im Moment. Und dieser Mann hat natürlich beste Verbindungen in die Politik. Und sein Land wurde zum Teil aufgeteilt unter den Bauern. Schon 1997 und 1999, also schon vor längerer Zeit, das war alles klar. Er hat diese Entscheidung allerdings angefochten vor dem Gericht. Das ging bis zum obersten Gericht. Das hat aber auch den Bauern wieder Recht gegeben. Und nun versucht er, die Bauern mit Gewalt von ihrem Land fernzuhalten. Zum Teil wurden die Ländereien umzäunt. Es gibt Warnschüsse. Es wurde der Sohn eines Antragstellers ermordet, eine Rechtsanwältin kurz darauf. Also es gibt wirklich...
Massive Menschenrechtsverletzungen. Um welche Dimensionen geht es denn hier? Sind es 200 Bauern? Sind es 1000 Bauern? Wie viele Familien? Weißt du da ein paar Zahlen? Vor allem jetzt auf der Insel Negros? Negros.
Laut der Bauernorganisation, mit denen wir dort auch zusammenarbeiten, gibt es noch etwa 500.000 Bauern auf Negros, die noch Land bekommen sollten.
500.000 Bauern?
Die Land bekommen könnten von
okay.
der Länge her. Auf dieser Hacienda, von der ich gerade eben berichtet habe, gibt es etwa 55 Hektar, etwa 30 Antragsteller, die Land beantragt haben. Aber das ist eben nur eine Hacienda. Es gibt ja sehr
okay, viele. Also da, aber das sieht man auch wirklich, also Philippinen basiert, zumindest wenn ich das jetzt so sehe, Negros schon noch sehr auf landwirtschaftlichen Strukturen, oder?
Ja, Negros wird auch die Zuckerinsel genannt. Dort wird hauptsächlich Zuckerrohr angebaut.
Und das ist auch alles in relativ kleinen Strukturen, so wie ich das jetzt, wenn du sagst 500.000 Bauern, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland noch so viele gibt.
Ja, die meisten leben dort von
okay.
Landwirtschaft.
Dann ist das natürlich auch wirklich ein massives bürokratisches Problem, wenn dann 500.000 Bauern einerseits angezeigt werden und auch an, es geht ja nicht um alle, aber natürlich ein massives Problem, wenn es um solche großen Zahlen geht, oder?
Ja, es stellen auch nicht alle Bauern einen Antrag auf Land. Es gibt auch durchaus Bauern, die dem Großgrundbesitzer loyal gegenüberstehen.
Okay. Und dann nicht eigenes Land beanspruchen möchten.
Genau.
Was wäre denn das große Problem, wenn die Bauern ihr eigenes Land hätten, außer dass der Großgrundbesitzer das nicht mehr selber besitzt?
Also für die Bauern wäre es natürlich positiv, da sie so auf einer besseren wirtschaftlichen Basis stehen. Bisher mussten sie zum Teil bis zu 70% ihrer Ernte an den Großgrundbesitzer abgeben, um das Land überhaupt bestellen zu dürfen. Und so hätten sie natürlich mehr Einkommen und eine sicherere Basis.
Du wirst dort auf die Insel Negros kommen. Wie kann ich mir denn eure tägliche Arbeit dort für die Organisation IPON vorstellen? Fahrt ihr dann dort durch die Gegend und unterhaltet euch mit Bauern? Oder was ist eure tägliche Arbeit?
Ich denke, das kann recht unterschiedlich sein. Wir fahren aufs Land, unterhalten uns auch mit den Bauern, wenn es Probleme gibt. Wir haben meistens zwei größere Fälle, an denen wir direkt arbeiten. Wir hören auch über die Bauernorganisation, mit der wir zusammenarbeiten, wenn es Probleme gibt. Wenn Landübergaben stattfinden, sind wir dort auch als Beobachter und schauen, was passiert. Wir sind aber genauso im Büro, werden Berichte schreiben, die wir dann auch veröffentlichen werden, an die Behörden auf den Philippinen und auch in Deutschland weiterleiten, um eben Menschenrechtsverletzungen möglichst zu verhindern.
Um dem Ganzen auch sozusagen so ein bisschen eine Öffentlichkeit zu geben. Darum geht es ja im Prinzip, auf die Missstände hinzuweisen.
Ja, und dadurch, wenn möglich, etwas Druck auch auszuüben, dass so etwas nicht weiter vorkommt.
Wie kommt ihr denn jetzt an die Fälle selber? Wie erfahrt ihr von einer Menschenrechtsverletzung gegenüber einem Bauern, der jetzt seinen Anspruch auf sein Land geltend machen möchte?
Die Bauern sind zum einen organisiert und wir sind eben mit dieser Organisation auch stehen dort im engen Kontakt, erfahren über die, wenn es Probleme gibt. Wenn wir direkt aufs Land fahren, dann reden wir eben auch mit den Bauern und hören uns an, was dort in letzter Zeit passiert ist.
Also es sind im Prinzip gewerkschaftlich organisiert, kann man beinahe schon sagen.
Ja.
Okay. Wo seid ihr dann selber? Seid ihr dann auch irgendwo auf dem Land oder seid ihr dort irgendwie in der Stadt? Wie darf man sich das vorstellen?
Wir haben ein Büro in Bacolod, der Hauptstadt, kann man sagen, von Negros. Mhm. Und werden dort, ich denke, auch die meiste Zeit sein, unsere Berichte schreiben und dort auch mit der Bauernorganisation vor Ort direkt im Kontakt stehen. Und wenn nötig, fahren wir dann aufs Land zu den verschiedenen Haciendas.
Okay, wie kann man sich jetzt die Hauptstadt vorstellen? Du hast dich sicher schon ein bisschen vorbereitet. Ist das so eine eher große Chaos-Großstadt oder ist das eher was Kleines? Wie stellst du dir das Leben für das nächste halbe, dreiviertel Jahr vor? Dort, in dieser Großstadt?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man noch nicht dort war.
Ja, deswegen frage ich vorstellen.
Also ich denke, es ist auf alle Fälle eine größere Stadt, als ich es jetzt hier gewohnt bin.
Okay.
Ich stelle es mir eigentlich recht schön vor. Ich glaube, Bacolod ist an sich eine recht schöne Stadt, auch zu wohnen. Nicht so versmockt wie Manila zum Beispiel. Vermutlich auch etwas ruhiger.
Steht ihr bereits irgendwie in Kontakt mit ehemaligen oder gerade zurzeit aktiven Mitarbeitern von IPON dort?
Ja, wir haben zum einen bei den Vorbereitungsseminaren Rückkehrer getroffen, die gerade seit einem Monat oder so von den Philippinen zurück waren, die uns Eindrücke natürlich erzählen konnten. Mhm. Wir haben auch schon mit dem Team, das im Moment auf Negros ist, über Skype telefoniert.
Wie kann man denn da aktuelle Informationen erfahren, wenn man das denn will? Gibt es da von euch eine Homepage oder wie ist das gemacht?
Es gibt die IPON-Homepage unter www.ipon-philippines.org. Da kann man allgemeine Informationen über IPON bekommen. Man kann einem Unterstützerkreis beitreten. Also jeder Observer, der fährt, baut sich einen Unterstützerkreis von Menschen in Deutschland auf, dem dann zum einen Freunde und Verwandte beitreten, aber auch Politiker, wie zum Beispiel Bundestagsabgeordnete. Und wenn wir dann vor Ort ein Problem haben oder eine Aktion starten, dann melden wir das an diesen Unterstützerkreis. Der Unterstützerkreis bekommt auch etwa einmal im Monat einen Unterstützerbrief von uns, in der wir unsere aktuelle Arbeit schildern. Also wer Interesse hat, kann sich jederzeit gerne per E-Mail melden und
dort dann aktiv beziehungsweise aktiv werden, dann erfahren von deiner aktuellen Arbeit sozusagen.
Genau.
Okay, ihr seid dann zu dritt, kommt ihr jetzt da an? Es sind bisher drei Leute, im Prinzip jetzt zwei Monate Übergabe. Wie sind denn da die Arbeitsbedingungen so? Kannst du uns da schon was verraten?
Ja, ich denke, mit 6 Leuten wird es relativ eng im Büro werden, da wir dort auch schlafen und wohnen und arbeiten. Alles im selben Haus. Allerdings sind die Örtlichkeiten recht groß. Und da wir viel natürlich am Computer schreiben werden und es eigentlich genug Computer auch vor Ort gibt, beziehungsweise manche ihren eigenen mitnehmen, kann sich dann jeder hinsetzen, wo er will, und dort für sich arbeiten.
Für sich arbeiten, okay. Dann hoffen wir, dass das auch wirklich dann dementsprechend so wird. Nicht irgendwie die Internetverbindung zusammenbricht oder sonstiges. Ja. Ich glaube, es wäre moderne Menschenrechtsarbeit schwierig ohne Internet, um auf solche Missstände hinzuweisen, oder?
Sicher. Durch Internet kann man ja auch sofort, wenn etwas passiert, nach Deutschland zurückmelden. Wir stehen auch immer im engen Kontakt mit IPON in Deutschland, auch für Strategiefragen. Also wir sind dort auf den Philippinen auch nicht auf uns selbst gestellt.
Free FM.
Radio Free FM, die Plattform. Und bei mir zu Gast Mira. Und Mira werde ich jetzt fragen, was wollte ich dich denn fragen? Jetzt sind wir gerade beide auf dem Schlauch gestanden. Wir wollten uns auf jeden Fall noch unterhalten über die politische Lage zurzeit in den Philippinen. Jetzt habe ich mich wieder gefangen. Die politische Lage in den Philippinen. Es sind ja jetzt bereits schon Menschenrechtsbeobachter dort in den Philippinen aktiv. Da geht es jetzt besonders um die Landreform. Brauchen wir, wenn Anfang Mai gewählt wird, dort auch Wahlbeobachter?
Es werden, soweit ich weiß, von der Europäischen Union werden Wahlbeobachter geschickt. Und es kam bei der Präsidentschaftswahl 2004 auch zu Manipulationen, was auch das ganze Land weiß. Es gibt da einen kompromittierenden Telefonanruf der Präsidentin, die ihrem Wahlchef in einer Region ihn anruft und fragt, ob das mit der Million Stimmen in Ordnung geht. Und das ganze Land weiß eigentlich, dass die Präsidentin auf eher zweifelhafte Weise wiedergewählt wurde.
Ob das mit den Million Stimmen in Ordnung geht. Okay, alles. Was wird denn da alles gewählt?
Jetzt am 10. Mai findet alles statt. Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen, Senatswahlen und auch Kommunalwahlen. Also das ganze Land wird neu gewählt.
Kann man da schon irgendwas sagen? Wird sich das irgendwie auf die eure Arbeit auswirken, beziehungsweise auf die Landreform selber?
Im Moment ist es so, dass die Arbeit generell eher ruht, auch in den Behörden, die erstmal abwarten, wer neuer Präsident wird und wie sich damit eventuell auch die politische Situation verändert. Also im Moment wird wenig gearbeitet oder es findet wenig Umsetzung statt. Die Landreform wird, denke ich, normal weiterlaufen. Mehr schlecht als recht, genauso wie bisher.
Mhm.
Man wird sehen, wie sich das dann
ändert. Okay. Weißt du, welche politischen Kräfte zurzeit in den Philippinen eigentlich am Werk sind? Ich habe da nämlich keine Ahnung.
Auf den Philippinen gibt es viele Parteien. Also jetzt zur Parlamentswahl sind, glaube ich, 144 Parteilisten zugelassen. Es finden häufig wechseln auch die Politiker die Parteien. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass es, ich sag mal, 5 große Parteien gibt, sondern es gibt da viele kleine und die unterscheiden sich auch zum Teil nur wirklich marginal.
Okay, also dementsprechend ist einfach noch nicht ganz klar, was das dann wirklich genau auf eure Arbeit, wie sich das Ganze auswirken wird. Wie arbeitet denn IPON selber? Machen die auch politische Arbeit, die Organisation in den Philippinen? Oder wie hält man es da?
Also politische Arbeit machen wir nicht. Unser Fokus sind die Menschenrechte, die wir auch eben versuchen zu schützen oder Druck auszuüben, dass diese gewahrt bleiben. Aber der Ansatz von IPON ist eigentlich der, dass der Staat, der ja auch Menschenrechtskonventionen unterzeichnet hat, die allgemeinen Menschenrechtserklärung zum Beispiel, dass diese vom Staat geschützt werden müssen, durch die Polizei zum Beispiel. Und IPON arbeitet daran, dass die Polizei eben diese Rechte auch, also diese Rechte schützt und Ja, das ist eigentlich der Fokus von IPON. Wir arbeiten nicht politisch, wir mischen uns auch nicht in die Strategien der Bauern ein, wenn es um die Landreform geht. Die Landreform ist zwar Hintergrund unserer Arbeit und eigentlich der Grund natürlich, warum wir da arbeiten, weil die Menschenrechtsverletzungen aufgrund der Landreform stattfinden, aber eigentlich interessiert uns die Landreform nicht, kann man so sagen. Also wir mischen uns da nicht ein.
Also Menschenrechtsbeobachtung im wirklichen Wortsinn.
Ja.
Okay. Du fliegst jetzt am 6. März dorthin, bist dort dann für 9,5 Monate.
Ja.
Es ist dann auch wirklich eine relativ lange Zeit, oder? Wie lange, über welche Zeiträume geht so eine Wahlbeobachtungsposten? Gibt es da irgendwie feste Dinge, dass man sagt, okay, da geht man jetzt für ein halbes Jahr hin, oder kann man da sich selber entscheiden, wie lange man das Ganze machen möchte?
Als Menschenrechtsbeobachter, also als IPON angefangen hat, sind die meisten eher für 3 Monate gefahren. Inzwischen fahren die meisten für etwa 6 Monate, dass sich auch die Zeiträume, die Überlappungen größer werden, dass nicht so viel Wissen verloren geht, wenn ein neues Team kommt. Und ja, 9 Monate, die sind schon recht lang, das ist bisher eher selten.
Okay. Echt, würden 3 Monate überhaupt ausreichen? Ich glaube nicht wirklich, oder?
Nein, ich denke, man braucht sicher 2 Monate, um wirklich in der Arbeit drin zu sein und muss dann eigentlich schon wieder fahren. Also ich denke, unter 6 Monaten macht es eher wenig Sinn.
Die Zeit rennt inzwischen 16:54 Uhr. Damit sind wir auch schon wieder beinahe am Ende der Plattform hier heute angelangt. Bisher und immer noch zu Gast ist bei mir Mira Florian. Du fährst jetzt dann am 4. auf die Philippinen, bist dann dort als Menschenrechtsbeobachterin aktiv. Ja, jetzt haben wir noch wenige Minuten. Wie können wir denn deine Arbeit weiter verfolgen?
Es ist möglich, meinem Unterstützerkreis beizutreten.
Okay.
Der Unterstützerkreis bekommt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, etwa einmal im Monat einen Unterstützerbrief, dadurch über die Arbeit auf dem Laufenden gehalten, was wir gerade so machen. Und wenn es Probleme vor Ort gibt, Aktionen gestartet werden, dann bekommt man eine E-Mail, vielleicht einen Brief, den man an eine wichtige Stelle schicken kann und kann somit auch etwas Druck auf die Stellen zum Beispiel in Deutschland ausüben.
Okay, also da werden wir gerne den Kontakt dann herstellen. Wir haben ja soweit die Kontaktdaten von dir. Jetzt stehe ich für heute zum zweiten Mal auf dem Schlauch. Ich wollte dich noch was fragen. Wir haben den Unterstützer, genau, IPON. IPON, wie war da nochmal die Homepage?
www.ipon-philippines.org.
Okay, und dann werden wir vielleicht auch in naher Zukunft nochmal was von dir hören, hoffentlich. Wenn sich dann vielleicht was ergibt, da mit dem dortigen Team, dass wir ein bisschen weiterhin deine Arbeit verfolgen dürfen.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut, dass du bei uns hier in der Plattform bei Radio Free FM zu Gast warst. Die letzte Stunde war für euch am Mikrofon eben
Mira Florian
und Fabiano Nitsch. Die Sendung gibt's wie meistens eigentlich ab in wenigen Stunden dann zum Nachhören auf der Homepage von FreeFM, www.freefm.de, und dort einfach mal gucken, mitmachen, Plattform, und dort findet ihr dann die alten Sendungen nochmal zum Nachhören. Ja, somit habe ich es soweit für diesen Nachmittag heute. Ich wünsche einen wunderschönen guten Nachmittag, einen schönen Abend und dir sehr, sehr viel Erfolg ab dem 4. März dann auf den Philippinen, auf der Insel Negros.
Thank you.
Und ja, ich sage jetzt einfach mal, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.